Heute am Palmsonntag erinnern wir uns an Jesu feierlichen Einzug nach Jerusalem, mit dem die Karwoche beginnt. Unter lautem Jubel reitet er in die Stadt hinein, wie ein König auf einem Triumphzug. Für seine Jünger waren mit diesem Einzug große Hoffnungen und Erwartungen verknüpft. In Lukas 19 von 11 können wir schon lesen, dass sie bereits auf dem Weg nach Jerusalem damit rechneten, dass jetzt das Reich Gottes anbrechen würde, dass Jesus, der von Gott gesandte Messias, das Volk Israel von aller Unterdrückung und Fremdherrschaft befreien würde, damit Israel unter seiner gerechten Regierung leben könnte. Was stattdessen in den kommenden Tagen und Jahren vor ihnen lag, war die Ablehnung des Messias durch das jüdische Volk, Zeiten der Verfolgung und schließlich die Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Nachdem Karl letzte Woche darüber gepredigt hat, wie Jesus über dieses Schicksal Jerusalems weinte, ist der heutige Predigttext, Lukas 21, die Verse 25 bis 33, Teil der sogenannten Endzeitrede. In dieser Rede, die Jesus während seiner letzten Tage in Jerusalem hielt. In dieser Rede wollte Jesus seine Jünger darauf vorbereiten, was ihnen bevorstand, und sie ermutigen, auch in den großen Krisen, die vor ihnen lagen, nicht die Zuversicht zu verlieren, sondern mit umso festerer Gewissheit auf das Kommen des Reiches Gottes zu vertrauen. Ich lese jetzt Lukas 21, 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Herrlichkeit, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr es seht, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Endzeitrede Jesu beginnt bereits in Lukas 21, Vers 8, nachdem er die Zerstörung des Tempels angekündigt hatte und seine Jünger ihn fragten, wann das alles geschehen soll und an welchen Zeichen sie erkennen sollten, dass das bevorstand, begann er ausführlicher zu erklären, was vor ihnen lag. In den Versen 8 bis 24 sprach Jesus zunächst von Kriegen, von Naturkatastrophen und Hungersnöten, die über die Erde kommen würden, von der Verfolgung und dem Hass, den seine Nachfolger erleiden würden, und von der Zerstörung Jerusalems. Die letzten Verse vor unserem Abschnitt bringen das schreckliche Schicksal, das Jerusalem und das Volk Israel im Jahr 70 nach Christus erleiden würden, auf den Punkt. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das Volk Israel getötet oder verschleppt, Jerusalem und der Tempel zerstört und unter fremder Herrschaft. Was Jesus hier beschreibt, ist wie eine Wiederholung dessen, was Israel im babylonischen Exil erleben musste. Jesu Jünger wird das nicht kalt gelassen haben. Sie waren selbst Juden, und hier ging es um ihr Volk und um den heiligen Tempel ihres Gottes. Das alles war nichts, was sie, wie wir vielleicht, aus einer nüchternen Distanz betrachten konnten. Was Jesus hier beschrieb, muss für sie herzzerreißend gewesen sein. Ähnlich wie für den Propheten Jeremia, der das biblische Buch der Klagelieder schrieb, nachdem er ein Leben lang Israel zur Umkehr gerufen hatte und trotzdem erleben musste, wie das Volk, das seinen Ruf nicht hören wollte, ins babylonische Exil verschleppt wurde. Oder wie Nehemia, dem es das Herz brach zu hören, dass Jerusalem nach so vielen Jahren immer noch in Trümmern lag. Was hatte das alles nun für die Jünger zu bedeuten? Hieß das, dass ihre Hoffnungen und Erwartungen vergeblich waren? Dass das Reich Gottes, auf das sie warteten, in unerreichbarer Ferne lag? In unserem Predigttext setzt Jesus an dieser Stelle ein und will seinen Jüngern deutlich machen, dass mit der Zerstörung Jerusalems gerade nicht alles aus ist, sondern er will sie ermutigen, auch noch in den Krisen, die vor ihnen lagen, umso größere Zuversicht zu gewinnen. Allerdings scheinen auch die nächsten Verse auf den ersten Blick wenig ermutigend. Schließlich reden sie nur noch von mehr Chaos und Schrecken. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Matthäus und Markus schreiben hier etwas konkreter, dass sich Sonne und Mond verfinstern und die Sterne vom Himmel fallen. Und dazu noch unbändiges Toben des Meeres, das alle Völker in Angst und Schrecken versetzt. Jesu Jünger werden hier aber erkannt haben, dass Jesus typische Bilder aus der alttestamentlichen Gerichtsprophetie aufgriff. So heißt es in Jesaja 13 in einer Gerichtsrede über Babylon: Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell. Die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Und in Vers 13: Darum will ich den Himmel zittern lassen, die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tag seines glühenden Zorns. Oder auch in Jeremia 51, in den Versen 54 bis 56. Man hört ein Geschrei aus Babel und einen großen Jammer aus der Chaldäer Lande. Denn der Herr verwüstet Babel und vertilgt aus ihm das große Getümmel. Wellen brausen heran wie große Wasser, es erschallt ihr lautes Tosen. Denn es ist über Babel der Verwüster gekommen. Wie im Alten Testament Gottes Gericht über die Weltmacht Babel angekündigt wurde, die Israel verschleppt hatte, so kündigt auch Jesus Gottes Gericht an, das über die ganze Erde kommen sollte und vor dem selbst eine Weltmacht wie Rom erzittern und klein beigeben muss. Jesus erinnert daran, dass die Unterdrücker und Gewaltherrscher dieser Welt nicht das letzte Wort haben werden. Gottes Gericht ist immer eine schreckliche Angelegenheit. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel, und es wird auch hier in diesen Worten deutlich. Aber für die Unterdrückten, für die, die unter Gewaltherrschaft und Tyrannei leiden, bedeutet sein Gericht immer auch Hoffnung und Befreiung. Auch heute müssen noch zahllose Menschen unter Kriegen und Diktaturen leiden, und viele Christen werden auf der Welt wegen ihres Glaubens verfolgt. Deshalb ist diese Zuversicht, diese biblische Zuversicht, dass das Böse nicht das letzte Wort behält, sondern dass Gottes Gericht einmal aller Unterdrückung und Gewaltherrschaft ein Ende machen wird, auch heute noch ein relevanter Bestandteil christlicher Hoffnung. Wir sind in Europa seit vielen Jahren mit Frieden und Freiheit gesegnet. Aber wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, merken wir schnell, unsere Welt braucht dringend Erlösung, auch heute Nacht. Selbst wenn wir selbst diese Dringlichkeit nicht immer verspüren. Daher kann die Aussicht auf Gottes Gericht Hoffnung geben. Nicht um uns davon abzuhalten, uns selbst für Gerechtigkeit einzusetzen, aber um uns auch da Zuversicht zu geben, wo menschliche Möglichkeiten an ihrem Ende sind. Jesus geht in den folgenden Versen aber noch weiter und lenkt unseren Blick über das Gericht hinaus. Denn bei der nahenden Erlösung, mit der er seine Jünger ermutigen will, geht es um mehr als um ein Ende aller Tyrannei. Es geht um das Kommen des Menschensohns in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Wolke ist in der Bibel oft ein Symbol göttlicher Gegenwart und Majestät. So signalisierte während der Wüstenwanderung Israels eine Wolke die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte. Und zu Jesu Verklärung heißt es in Lukas 9, 34 bis 35, als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Aber Jesus will mit dem Bild der Wolke nicht nur seine göttliche Herrlichkeit und Macht, mit der er kommen will, unterstreichen, sondern er greift damit auch ein Bild aus Daniel 7 auf. Dort wird ein prophetischer Traum beschrieben, in dem verschiedene Königreiche, symbolisiert durch große, schreckliche Tierwesen, die Welt beherrschen und tyrannisieren. Bis schließlich in Daniel 7, Vers 9 Gott selbst auftritt, ihrer Herrschaft ein Ende macht und Gericht hält. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und Bücher wurden aufgetan. In den Versen 13 bis 14 heißt es dann weiter, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jesus macht durch das Aufgreifen von Daniel 7, Vers 13 deutlich, wenn er wiederkommt, dann wird das messianische Friedensreich, auf das seine Jünger gewartet haben, in seiner vollen Herrlichkeit und Pracht anbrechen. Anstelle von Machtkämpfen und Tyrannei, die so oft in unserer Welt herrschen, macht Jesus Hoffnung auf ein Leben im Reich Gottes, unter seiner guten und unvergänglichen Regierung. Gute Regierung. Das heißt in der Bibel nicht nur Frieden, Sicherheit und Wohlstand, sondern es heißt immer auch Gerechtigkeit und dass das Volk in Gemeinschaft mit Gott lebt. Das war es, was Israel sich von seinem Messias erhoffte und was Jesus seinen Jüngern hier verspricht. Aber nicht nur ihnen. Schon Daniel 7, Vers 14 macht deutlich, was das Neue Testament später gänzlich entfaltet. Zu Jesu Reich sollen Menschen aus allen Sprachen und allen Ländern gehören. Deshalb dürfen auch wir heute an seinem Reich Anteil haben und hoffnungsvoll darauf warten, dass es in seiner ganzen Fülle anbricht. Und wir dürfen auch andere zu dieser Hoffnung einladen. Aber wie können Jesu Jünger in den bevorstehenden Krisen an dieser Hoffnung festhalten? Und wie können wir daran festhalten, wenn äußere Umstände Jesu Reich so unerreichbar fern erscheinen lassen? Dazu erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis. Genauso wie man am Austreiben der Bäume, insbesondere am Feigenbaum, erkennt, dass der Sommer nahe ist, So sollen wir auch in unseren Krisen die Vorzeichen dafür erkennen, dass Gottes Reich nahe ist. Am Feigenbaum ließ sich diese Lektion besonders eindrücklich zeigen, da er im Gegensatz zu den meisten anderen Bäumen in Israel im Winter sein ganzes Laub verlor. Aber auch das Austreiben und Aufblühen anderer Bäume war ein sicheres Zeichen für den herannahenden Sommer. Jesus fügt im Vers 32 noch die Versicherung hinzu, dass diese Generation nicht vergehen wird, bis alles geschieht. Über die Bedeutung dieses Verses und dieses Abschnittes wird viel diskutiert. Einerseits, weil man sich darüber uneins ist, was genau mit dem alles gemeint ist, von dem Jesus hier redet. Die Zerstörung Jerusalems, all die Gerichte und Katastrophen, von denen Jesus hier redet und die dem Ende vorausgehen sollen, oder die Wiederkunft Jesu selbst. Zweitens hat das griechische Wort, das ich hier mit Generation übersetzt habe, zwei mögliche, aber auch recht unterschiedliche Bedeutungen. Es kann entweder eine Generation, also alle Menschen, die zu einer Zeit leben, meinen, oder es kann ein Geschlecht meinen, also eine Abstammungslinie oder ein Typ von Mensch, der über die Generationen hinweg existiert. So übersetzt zum Beispiel Luther dieses Wort meistens. Aber Jesus scheint dieses Wort in den Evangelien, insbesondere in der Formulierung, die wir auch hier finden, diese Generation, üblicherweise für seine jüdischen Zeitgenossen zu verwenden, die ihn, den Messias, ablehnten und deshalb in besonderer Weise Schuld auf sich luden. So zum Beispiel in Lukas 11, 32. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit dieser Generation und werden sie verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. In diesem Sinne scheint es mir auch hier am besten verstanden zu werden. Jesus scheint noch einmal die Frage seiner Jünger vom Anfang des Kapitels aufzugreifen, wann der Tempel zerstört wird, und versichert ihnen, dass diese Generation, die den Messias abgelehnt hat, all diese Katastrophen und Zerstörungen erleiden wird und die Zerstörung Jerusalems erleiden wird. Und daran sollen die Jünger erkennen, dass die Endzeit angebrochen ist und das Kommen des endgültigen Gerichts und des Reiches Gottes so sicher darauf folgen wird, wie der Sommer auf das Austreiben der Bäume folgt. Und noch einmal betont er die Sicherheit seiner Verheißung, wenn er im Vers danach versichert, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte ewig Bestand haben. Wir leben als Christen in einer Spannung, die von den Theologen gerne als die Spannung vom Schon und vom Noch Nicht bezeichnet wird. Mit Jesu erstem Kommen ist die Endzeit schon angebrochen und das Reich Gottes wächst mitten unter uns, wie Jesus in Lukas 17, Vers 21 sagt. Aber das Reich Gottes ist noch nicht in seiner ganzen herrlichen Fülle in unsere Welt hineingekommen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, wird diese Erfahrung so formuliert. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir dürfen jetzt schon als Kinder Gottes leben, als Erben seines Reiches und Christus immer ähnlicher werden. Aber Jesus will auch, dass wir wissen, so sicher, wie das alles jetzt schon Realität ist, so sicher wird auch in Zukunft wird er es auch in Zukunft in seiner ganzen Herrlichkeit und Fülle verwirklichen. Das Reich Gottes ist jetzt schon angebrochen, aber es ist längst noch nicht alles da, was Gott für uns bereithält. Unsere Welt ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Sie ist voll von Naturkatastrophen, Kriegen und verschiedensten Krisen. Und allzu oft setzen sich Ungerechtigkeit und Gewalt durch. Aber Jesus will uns Zuversicht schenken, dass auch da, wo Bosheit und Ungerechtigkeit unüberwindbar scheinen, sie nicht das letzte Wort haben werden. Jesus verspricht, dass er selbst in seiner göttlichen Herrlichkeit und Kraft all der Ungerechtigkeit und Unterdrückung ein Ende machen wird und sein Reich in voller Pracht aufrichten wird. Wir dürfen schon jetzt Anteil daran haben und sein Reich und seine Gerechtigkeit immer mehr in diese Welt hineintragen. Aber auch da, wo es aussichtslos erscheint, dürfen wir zuversichtlich sein und es in Gottes Hände legen. Und darauf vertrauen, dass er einmal wirklich alles neu macht. Deshalb lade ich euch jetzt ein, das gemeinsam mit dem Gebet zu tun, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch noch eine gesegnete Woche.